Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollegah und unserem Gast David Gölles. Und jetzt, nachdem wir in der ersten Folge über die Manufaktur Gölles, die Obstbrände, habe ich gelernt, und den hervorragenden Essig gesprochen haben, geht's jetzt in dein Baby, David. Ich glaube, ich darf was zu sagen. Dein House of Whisky, Gin and Rum. Und ja, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich oute mich jetzt hier ganz öffentlich, denn für mich immer das Thema, was ist fassgereift, dann das Thema Rum und auch Whisky. Früher war ich großer Whisky-Fan. Jetzt muss ich sagen, habe ich so ein bisschen das Thema aus den Augen verloren und bin froh, dass du da neue Sachen, neue Ansätze auch auf den Markt bringst. Und ja, Rum sowieso. Gin muss ich zugeben, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, vertrage ich wirklich zertifiziert, ist mir zertifiziert worden oder bescheinigt worden, nicht so gut. Und ich weiß immer noch nicht, warum, eventuell Wacholder, keine Ahnung. Werdet ihr auch noch aufklären, ihr beiden Experten. Und wir haben uns darüber kennengelernt, weil ich eben für mich von dir viel von diesen Getränken lernen wollte und auch so ein Trendthema Negroni. Weil im Grunde genommen kann man es schaffen, einen Negroni komplett mit deinen Zutaten herzustellen. Das fand ich spannend. So hat es angefangen und jetzt nehmen wir hier den Podcast auf, zusammen mit eben René Kollegah. Ich begrüße dich. Es war eine lange Einführung, aber jetzt Grüße an dich.
Ich finde es immer toll, wenn du sprichst. Und es ist wie eine große Freude schon wieder, dass wir über Whisky sprechen können, über Wodka, über Rum. Also er ist ja ein Tausendsasser, unser David. Und es ist wirklich auch so, dass die Produkte richtig gut sind. Weil Whisky, wissen wir alle, ist immer ein bisschen schwierig, wenn es nicht aus den heiligen Ländern Schottland oder Irland kommt. Aber trotzdem macht er in der Südoststeiermark im Vulkanland wirklich tolle Geschichten. Er hat ja selber alles, er hat das Getreide selber, was biozertifiziert ist seit unglaublichen einem Tag. Und es ist wirklich fantastisch, was da draus passiert. Meine erste Frage ist einmal, was hast du eigentlich gelernt?
Hallo, schön, dass wir noch eine Folge gemeinsam machen. Was habe ich gelernt? Ich bin grundsätzlich in ein ganz normales Gymnasium gegangen und hab Fremdsprachen gelernt in meiner Schulausbildung, habe dann auf der Universität für Bodenkultur schon auch Lebensmittel und Biotechnologie studiert, aber was jetzt die Destillate betrifft, habe ich eigentlich vom Technischen, von der Produktionsseite das meiste zu Hause gelernt. Und was mein Wissen über Destillate betrifft, habe ich mir auch selbst ertrunken, würde ich jetzt mal sagen.
Und du warst natürlich immer in der Umgebung von Brennkesseln. Ich war ja wirklich live mit dir in den heiligen Hallen und da bist du zusammen mit euren Mitarbeitern natürlich ganz nah am Geschehen, wie überhaupt gebrannt wird, oder schon seit klein auf?
Seit ich denken kann, bin ich mit in der Brennerei und mein ganzes Leben lang klarerweise immer wieder konfrontiert mit den unterschiedlichsten Getränken und Geschmäckern und so weiter. Ja, natürlich.
Und Whisky, Gin und Rum, der René hat noch Wodka angeführt. Da fällt mir auch ein Gemeinschaftsprojekt ein, das kannst du vielleicht auch noch erklären. Aber Whisky, Gin und Rum, war das dann das, was quasi gefehlt hat und in einem extra House of Whisky, Gin und Rum von dir ins Leben gerufen wurde und seit wann?
Es war ein bisschen anders. Also es hat jetzt nicht gefehlt, sondern es war seit jeher eigentlich so, dass mich jegliche Form von Destillat interessiert hat und dass ich sage auch, irgendwann möchte ich noch einmal Agaven brennen und vielleicht meinen eigenen Tequila oder so machen. Wie ich das bewerkstelligen kann, weiß ich noch nicht, aber es steht auf meiner To-Do-List ganz definitiv. Und unser House of Whisky, Gin and Rum gibt's eigentlich vor allem deshalb, weil wir vor ein paar Jahren mit dem Problem konfrontiert waren, dass wir keinen Platz mehr für neue Eichenfässer hatten bei uns im Betrieb. Und meine liebe Freundin, die Katharina und ich, waren dann auf der Suche nach Lagerfläche für unsere Produkte, die wir über die letzten 6-7 Jahre auf den Markt gebracht haben gemeinsam und haben dabei ein altes, verlassenes Gasthaus mit unfassbar riesengroßem Keller gefunden. Und weil wir bei uns in der Region das Glück haben, dass auch sehr, sehr viele kulinarisch reisende Menschen in die Gegend kommen und sich gern so ein bisschen die Betriebe hinter den Kulissen anschauen, haben wir quasi in diesem alten Gasthaus einfach ein kleines Besucherzentrum und einen Raum geschaffen, wo wir einfach unsere Gäste informieren wollen darüber, was sich in diesen Bereichen Whisky, Gin, Rum und auch Wodka tut bei uns im Haus.
Mhm. Und was tut sich? Also René, ich weiß nicht, was du alles kennst, aber für mich war das erste Produkt, mit dem ich dann in Berührung gekommen bin, der Hands-on-Gin. Warum? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber den haben wir zu Hause. Und ich fand natürlich einmal Hands-on, das zeigt ein bisschen so die Mentalität und überhaupt so die ganze Philosophie hinter dem Ganzen. Also du bist ja auch wirklich drin, ich habe es gesehen, im Betrieb, total aktiv. Und Hands-on-Gin dann auch eben ganz, ja, wie soll ich sagen, würzig, darf ich das sagen? Ich bin, wie gesagt, leider kein Gin-Kenner, weil, wie gesagt, warum auch immer. Aber ich rieche gerne und ein bisschen was nippe ich dann schon auch. Und das war eben der erste. Aber womit hat es wirklich begonnen?
Also der Hands-on-Gin war unser erstes Produkt, das wir verkauft haben, aber in der Produktion haben wir schon viele Jahre davor eigentlich begonnen mit der Produktion von Rum und Whisky. Ich habe das ganz große Glück, dass meine Eltern schon Anfang der 2000er Jahre damit begonnen haben zu experimentieren, und gerade diese fassgelagerten Spiritosen sind natürlich etwas, was extrem davon lebt, dass man denn auch Zeit in den Eichenfässern gibt, um zu reifen und um eine gewisse Spannung zu entwickeln.
Dann eine Frage wieder von mir als eben Nicht-Kennerin. Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, quasi eine Symbiose oder Synergie bei den Fässern, die ihr für die Obstbrände, für Essig und dann jetzt für Whisky, Rum und so weiter? Also gibt es da irgendwie, dass man sagt, man kann da was austauschen untereinander, oder ist das aufgrund vom Geschmack eher undenkbar?
Na, das ist sogar eigentlich etwas, was extrem spannend ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rum, was wir gemacht haben, ist, wir haben den Rum und den Whisky in Fässer gegeben, wo zuvor die alte Zwetschge drinnen gelagert war, und haben da ganz eigene Produkte gemacht, die dann einfach einen eleganten Zwetschgenhauch gemacht. Oder wir geben unseren Rum in die Whiskyfässer beziehungsweise den Whisky in die Rumfässer. Auch hier, da spricht man im Fachjargon von einem sogenannten Finishing. Das heißt, man macht das Produkt fertig in einem Fass, in dem zuvor etwas anderes gelegen ist.
Genau, da kann man vielleicht ein bisschen Unterschied zwischen Weinbau und dann eben Spirituosen nehmen. Beim Weinbau will man das Thema Terroir und Herkunft. Und bei den Spirituosen willst du dann Geschmack haben. Weil ich kenne einige, was ist die Mehrzahl von Rum? Rums. Es gibt ja einige Rums, die in Sauternfässern ausgebaut werden, also in den Süßweinfässern, damit einfach ein bisschen so ein Geschmack reinkommt. Also da gibt es einige Spielarten und da kannst du, glaube ich, spülen ohne Ende.
Ja, wobei, und da möchte ich jetzt sagen, wir wollen ja hier immer viel lernen, und wir hatten schon eine Rumfolge, nachdem ich aus Jamaika zurückgekommen bin, das hat es natürlich angeboten, und ich stelle fest, gewisse Spielarten sind vielleicht für den einen Geschmack gut und für den anderen nicht so. Wenn jetzt in bestimmten gebrauchten Fässern der Rum zum Beispiel ausgebaut wird, ist das dann spiced, weil spiced, was ich auf Jamaica auch natürlich erlebt habe, finde ich manchmal, ja, wie soll ich sagen, ja, da ist viel Geschmack dann drin, aber weiß ich nicht immer, ob ich dann, ja, das Handwerk noch so gut erkennen kann. Darf ich das so sagen?
Ja, und das sind aber zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das Lagern in den Fässern gibt einen kleinen Hauch des Produktes, das zuvor da drinnen war. Sodern jetzt als Wein, oder wir haben Portweinfässer, Sherryweinfässer, wir haben Madeirafässer und so weiter und so fort. Beim Spiced werden tatsächlich Gewürze im Rum angesetzt. Also das ist um ein Vielfaches intensiver und hat im Prinzip jetzt nichts mit der Fassspielerei zu tun, sondern ist eine andere Baustelle quasi.
Und darauf möchte ich in Zukunft immer mehr achten, weil ich schon gemerkt habe, Spiced fanden viele Jugendliche, also als Jugendlicher darf es ja noch gar nicht trinken, aber wenn es dann losgeht, sagen wir mal, dann findet es vielleicht der eine oder andere spannend, auch als Mischung, als Mischgetränk dann. Aber ehrlich gesagt, da bin ich nicht zu Hause. Und bei der Fasslagerung, welchen Begriff? Gibt es einen Begriff, den du draufschreibst oder woran ich das dann erkennen kann, dass es eben ein Finishing ist und nicht spiced oder auch nicht ohne Finishing?
Also wenn ich irgendetwas nennenswert beeinflusst habe durch ein Finishing, dann steht eigentlich bei jeder unserer Sorte auch immer drauf, in welchem Fass das gefinisht wurde. Also wir kommunizieren das dann ganz, ganz bewusst. Also wir haben jetzt gerade die letztjährige Sonderabfüllung. Wir machen einmal pro Jahr eine Spezialabfüllung aus einem speziellen Fass, sowohl bei Rum als auch bei Whisky. Und im letzten Jahr hatten wir den Ron Johann PX Sherry Fass. Also es war in einem PX Sherry Fass. Und in diesem Jahr wird er heißen Ron Johann Madeira Fass. Das heißt, der wird in einem Madeira Fass, ist die diesjährige Sonderabfüllung gelagert.
Das ist ja dann wieder genau meins. Also Sherry, Madeira und so, da bin ich zu Hause, das ist genau meins. Und das dann rauszuarbeiten und auch zu wechseln jedes Jahr, ist das so, dass sich das ergibt oder hast du da einen Plan und auch schon einen Wunsch für nächstes Jahr, wenn du vielleicht ja, oder für die nächste Zeit, du hast ja auch angesprochen, dass du dich mit der Agave noch beschäftigen willst. Also hat man dann so einen Plan, was noch alles geht, wie groß die Spielwiese da eigentlich noch ist?
Grundsätzlich gibt's einfach, also ich habe ein Luxusproblem, dass ich mehr Ideen habe, als ich Zeit habe, vielleicht. Und insofern gibt's viele, viele Pläne. Wir haben aktuell wahrscheinlich an die 100 Experimente bei uns irgendwo im Haus verteilt. Das Dankbare bei den Spirituosen ist, ich kann die quasi ewig lagern und sie werden mir nicht schlecht, sondern immer besser. Und bei uns ist einfach immer im Winter Jahr für Jahr verkosten wir wirklich, wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Eichenfässer. Und ich weiß jetzt für dieses Jahr und fürs nächste Jahr schon, was die Sonderabfüllungen sein werden. Aber ich bin mir sicher, dass ich im kommenden Winter auch wieder über einige Fässer stolpern werde, die ich vielleicht gar nicht mehr im Radar hatte und die dann wieder neue Ideen bringen.
Du, wenn man über deinen Whisky spricht, dann musst du mir jetzt ganz kurz erklären, was hat's mit dem Rüdiger dem Zweiten, wie man es ausspricht, keine Ahnung, Rodkers Buch?
Ja.
Was ist das?
Der erste urkundlich erwähnte Name der Rikersburg war Ruotkers Burg. Und das hieß eben die Burg des Rüdigers. Das war im 12. Jahrhundert und wir haben bei unserem Whisky einfach einen quasi Namen mit dem Bezug zu unserer Heimat gesucht und das hat uns so sehr gut gefallen.
Cool. Und wäre das euer Prestige-Whisky?
Der Rüdiger ist so unser Whisky, der, glaube ich, die steirische Getreidelandschaft sehr, sehr gut widerspiegelt. Wir sind eine Gegend, wo sehr viel Mais angebaut wird und im Rüdiger ist Mais das Kernthema. Also das heißt, es ist ein Whisky, der vielleicht auch ein bisschen erinnert an einen amerikanischen Bourbon-Whisky. Und ich habe aktuell 4 Standard-Whiskys, also 4 Whiskys, die wir Jahr für Jahr produzieren. Und da habe ich ganz, ganz bewusst versucht, auch 4 sehr unterschiedliche Stilistiken zu produzieren. Das heißt, ich habe beim Im Rüdiger etwas Weiches, Elegantes und eher Amerikanisches. Wir haben dann einen Wilhelm, der geht eher in die rauchig-schottische Richtung. Wir haben einen Alois, das ist der Name meines Vaters, der ist dann gefinisht im Obstbrandfass. Das heißt, das ist was ganz, ganz Verrücktes. Und dann habe ich noch einen reinen Roggenwhisky, der heißt 100% Rye. Den fülle ich immer ab mit über 50% und ein bisschen kräftiger und wirklich mit Ecken und Kanten und in der Hinsicht sehr vielschichtig.
Cool.
So, und jetzt habe ich also mindestens 2 Fragen, weil ich mich, wie gesagt, mit Whisky nur in jungen Jahren beschäftigt habe und natürlich gibt's zu Whisky ganz, ganz viel und ganz viele Connoisseure. Meine Schwester ist eine davon, die wird jetzt mit mir schimpfen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber Whisky kann also aus verschiedenen Getreidearten gemacht werden, ja oder nein?
Ja. Ganz genau so ist es. Und es ist auch in den großen Ländern oft eine unterschiedliche Tendenz. Das heißt, der amerikanische Bourbon Whisky muss zumindest 51% aus Mais bestehen. Der oft in Amerika hergestellte Rye Whisky muss zu einem Großteil aus Roggen bestehen. Das heißt, in den Vereinigten Staaten gibt es auch noch ein bisschen Tradition, dass man noch Weizen mit hineinbringt und Gerste. Die arbeiten eigentlich mit unterschiedlichen Getreidesorten. Der schottische Single Malt Whisky ist eigentlich fast immer zu 100% aus reinem Gerstenmalz hergestellt. Das heißt, in Schottland ist die Gerste eigentlich das Getreide, das sehr, sehr stark dominiert.
Und das natürlich traditionell aufgrund der Begebenheiten, was immer angebaut wurde. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Also dafür liebe ich den Podcast einfach. Und du hast in der ersten Folge es war vorhin auch erwähnt, dass du Sprachen studiert hast. Und deswegen muss ich dir diese Frage stellen. Whisky ist nicht gleich Whisky. Ich musste wirklich auch bei der Vorbereitung auf die Folgen nochmal nach, schreibe ich es jetzt mit E oder ohne E? Wie ist es bei euch und warum gibt es mit und ohne? Oder ist eins davon sogar vielleicht falsch?
Na, ich glaube, es gibt kein Falsches. Es ist wiederum von der Tradition her war es eigentlich immer so, dass sich der irische Whisky mit E geschrieben hat, also mit EY am Schluss, und der schottische Whisky nur mit Y. Und die irischen Auswanderer haben ihre Schreibweise dann mitgenommen in die Vereinigten Staaten. Das heißt, auch in Amerika schreibt sich der Whisky mit EY.
Und in bei Kanada euch auch.
Wiederum. Auch bei uns in Regensburg ja, weil wir einfach von der Philosophie her gesagt haben, wir wollen nicht nur uns an den Schotten orientieren, die ausschließlich die Gerste verarbeiten, sondern wir lieben es eigentlich gleich wie beim Obst, auch die Vielfalt des Getreides zu verarbeiten. Und deshalb haben wir ganz bewusst diese Schreibweise gewählt. Der Rest der Welt orientiert sich aber tendenziell eher an den Schotten und die Schreibweise ohne E ist sehr, sehr viel häufiger.
Okay, und dann hattest du gerade noch, da habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung, Kanada erwähnt. Wie sieht's da aus?
Machen es auch wie die Schotten in den meisten Fällen. Also fast alle kanadischen Destillerien schreiben sich auch ohne E.
Ah, okay, okay. Und wie wir schon gesagt haben, in der ersten Folge, ihr habt ja wirklich eine sehr, sehr große Produktvielfalt. Und ich war am Anfang, auch aufgrund des ersten Kennenlernens von gewissen Messen etc., der Meinung, dass es, ja, ich sag mal, im House of Whisky, Gin and Rum noch eine übersichtliche Produktpalette gibt. Aber das ist gar nicht so, weil du auch da, das hast du schon erklärt, viele verschiedene Facetten reinbringst. Und kannst du denn da, wenn man dich nachts weckt, sagen, wie viele verschiedene hast du schon auf den Markt gebracht?
Ja, grundsätzlich ja. Also wir haben aktuell 4 Whiskys und 6 Rums. Die müssen leider sein, auch wenn es viele verschiedene sind, weil einfach trotzdem so viele geschmackliche Unterschiede in diesen Spirituosen möglich sind. Und darüber hinaus haben wir wahrscheinlich in den letzten 5 bis 6 Jahren 6 Spezialabfüllungen beim Whisky gemacht und 2 Spezialabfüllungen beim Rum. Mhm.
Und dann der Gin. Gibt's da nur den Hands-on-Gin?
Und einen Gin, den genau. Hands-on. Also bei uns, unter unserem Namen gibt's genau einen Gin und das ist der Hands-on-Gin, genau.
Habt ihr mit Dorf schon mal probiert? Das Räuchern mit Dorf? Das ist eben der rauchige Geschmack?
Selbst räuchern natürlich nicht, weil das Räuchern mit Torf, das findet immer während des Melzprozesses statt, also wenn gemelzt wird, und das machen wir nicht bei uns im Haus, sondern wir kaufen da das, oder wir lassen melzen, aber ich habe vor 6, 7 Jahren zum ersten Mal stark getorfte Gerste verarbeitet, wo ich einfach wirklich schon getorfte Gerste gekauft habe und finde das unfassbar spannend. Und eben der Wilhelm, der in dieser schottischen Stilistik ist, das ist auch ein Whisky aus stark getorfter Gerste.
Ja, schon, ja. Richtig cool. Ich merke schon, ich muss zur Verkostung auch nochmal ins House of Whisky, Gin and Rum. Und mittlerweile, das hast du so quasi aufgedeckt, veröffentlicht vor mir, gäbe es auch die Möglichkeit, dort Gästezimmer zu beziehen, und ihr habt auch noch darüber hinaus ein Genusshotel. Das heißt, wenn man wirklich verkostet und es nicht schafft, so wie der Profi René, immer alles auszuspucken, sondern es wirklich versucht zu genießen, dann muss man auch nicht mit dem Auto weiterfahren, richtig?
Es ist fußläufig ein Hotel, genau. Wir haben fußläufig, oder wir haben über unserem Verkostraum 6 bis 7 Gästezimmer, und man kann sich, idealerweise bucht man das Zimmer trotzdem schon vorher, damit man es auch bekommt, aber es gibt die Chance, bei uns zu schlafen, natürlich, genau so ist es, ja.
Man weiß nie, was passiert.
Ja, genau.
Eine Glaubensfrage, die nicht unwichtig ist: Whisky mit Eis oder ohne Eis?
Ich bin der großen Überzeugung, dass jede Spirituose besser schmeckt, wenn sie bei Raumtemperatur und ohne Eis getrunken wird. Einfach nur, man kennt es ja vom Wein, wenn man den zu sehr herunterkühlt, man verliert den Geschmack und man schmeckt nichts mehr. Und bei der Spirituose ist es gleich. Also je kühler ich das Ganze mache, desto mehr Aromastoffe kann ich kaschieren und verstecken. Und wenn ich jetzt ein schlechtes Destillat habe, kann das vielleicht sogar von Vorteil sein. Stichwort Skihütte oder so, aber bei einem soliden, guten Produkt würde ich es immer ungekühlt bei Raumtemperatur trinken.
Du, und die Thematik 3 Tropfen Wasser dazugeben, du gibst gar nichts dazu.
Nein, das
macht Sinn,
hat
gell?
Eine absolute Berechtigung. Ja? Es gibt ja auch Destillate, die werden wirklich teilweise, oder gerade beim Whisky ist es oft gang und gäbe, dass der 55 Volumensprozent und noch mehr hat. Und ich sage immer, es gibt keinen zu starken Whisky, weil man kann jederzeit ohne Probleme ein paar Tropfen Wasser dazugeben. Und es kann sogar so weit gehen, wenn man wirklich jetzt aus Verkostsicht nachdenkt, da kann man sich wirklich lange Zeit mit einem Glas Whisky beschäftigen, weil wenn ich das jetzt frisch einschenke und einmal koste, habe ich den ersten Geschmack. Nach ein paar Minuten hat das Produkt geatmet im Glas, dann habe ich einen zweiten Geschmack. Wenn ich dann noch ein paar Tropfen Wasser hineingebe, habe ich wieder einen dritten anderen Geschmack. Und wenn ich das dann auch noch einmal ruhen lasse, kann man eigentlich wirklich unter dem Vorwand der Fortbildung oder der viel Spirituosen trinken und sich intensiv damit beschäftigen einfach.
Na, ich mache das ja so, weil ich finde es genau das finde ich so spannend, wie so die begleiten kannst, die Spirituose und wie vielschichtig das dann auch wird, wenn es eben im puren Zustand, dann mit Zeit und dann eben mit ein bisschen Wasser da begleiten kannst. Und es ist ja unglaublich spannend, was da alles rauskommt und wie viele verschiedene Geschmäcker das hat. Die Thematik hätte man auch Wodka.
Ja.
Weil ich muss da eins sagen, es gibt Wodka, der richtig gut ist und deiner ist richtig gut, weil der schmeckt auch noch was. Obwohl Wodka meistens noch nicht schmeckt.
Genau, also das war eigentlich unser Wodka, war so ein bisschen ein Corona-Baby mit zwei Freunden, die gemeinsam einen Musikclub in Wien betreiben. Die waren während der ganzen Lockdowns und während der Corona-Zeit relativ viel geschlossen und die waren dann öfter bei uns auf Besuch und wir haben dann irgendwie aus diesem gemeinsamen Sinieren und Überlegen einfach die Idee geboren, einen Wodka gemeinsam zu machen. Und unser Ansatz war von Anfang an eben mit der Idee zu brechen, dass der Wodka möglichst nach nichts schmecken soll, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das Getreide noch ein bisschen mit in Szene setzen und somit ist unser Wodka eigentlich gleich wie unser Whisky nur zweimal destilliert, nicht fünfmal oder siebenmal wie manche andere Wodkas und hat dadurch noch ein bisschen an Geschmack, was einfach total spannend ist und uns gut gefällt.
Was wir vorher noch nie besprochen haben, habt ihr Brennkessel oder Kolonnen?
Wir haben reine Potstill, 100% Potstill Brennkessel. Das heißt, bei uns wird alles zweimal hintereinander gebrannt. In einer Kolonne könnte man in einem Brennvorgang und in einer kontinuierlichen Produktion Alkohol herstellen. Bei uns ist es wirklich so, wir befüllen den Kessel, destillieren, dann befüllen wir ihn noch einmal und destillieren noch einmal.
Und ich muss kurz als wieder Konsument und Getränkeliebhaber fragen, hört sich für mich so ein bisschen nach der traditionellen, nach der vielleicht doch eher Manufakturart an und nicht industriell Großproduktion, oder? Ist das einfach nur?
Genau so ist es. Es gibt natürlich auch Großproduktion im Potstill, aber tendenziell ist die Großproduktion eher mit den großen Kolonnenanlagen und cool. Das ist eher so die etwas angesehenere Handarbeitsvariante, ganz genau.
Und dann auch wieder zum Thema Hand und dann wirklich muss man betonen, Arbeit und auch Zeit ja bei euch auch ganz wichtig. Jetzt zum Beispiel bei Rum und bei Whisky, wie lange dauert das, ich sag mal, von der Anlieferung des Getreides etc., der Zutaten, Brennverfahren bis hin zum auf den Markt kommen. Also wie lange reift dann zum Beispiel so etwas im Sherry oder im Madeira oder auch wie in dem besonderen Fall im Obstbrandfass? Also gibt's da etwas, was auch wieder auf Qualität hinweist?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man richtig lagert, dann hat man natürlich die Tatsache, dass es je älter es wird, desto besser wird das Ganze oder desto spannender wird das Ganze. Es heißt aber nicht kategorisch, dass alles, was alt ist, gut ist oder dass alles, was jung ist, schlecht ist, weil es gibt unfassbar tolle, kurzgereifte Dinge und unfassbar mittelmäßige, lange gereifte Dinge. Bei uns ist es wirklich so, die Arbeit zuerst, wenn mal das Getreide herkommt, ist innerhalb von ein paar Wochen erledigt, dass wir mal unser fertiges Destillat haben. Und dann kommt die noch viel schwierigere Phase, nämlich das Warten darauf, dass es wirklich fertig gereift ist. Und bei uns ist es jetzt aktuell so, dass unsere Rums und Whiskys gerade im Schnitt so, ich würde mal sagen, so 7 bis 10 Jahre im Fass gelagert sind. Die ältesten Produkte beim Rum sind schon 13, 14 Jahre alt. Die ältesten Whiskys, sind sogar schon von Anfang der 2000er Jahre. Aber die Produkte, die ich bis jetzt in die Flasche fülle, sind so im Schnitt 7 bis 10 Jahre alt, würde ich jetzt mal sagen. Werden aber von Jahr zu Jahr älter. Das ist auch noch das Schöne. Ich sehe uns ja eigentlich gerade beim Whisky und beim Rum noch absolut in den Kinderschuhen und das wird von Jahr zu Jahr spannender und vielschichtiger, was da noch passieren wird.
Vielleicht dann auch der Vergleich zu den Gölles Weinbränden oder Obstbränden, Obstbrand in dem Fall, von der Manufaktur. Da ist das Älteste, was ich gesehen habe, wie alt nochmal? Also das war ja wirklich sehr spannend, auch mit der Größe der Fässer und so weiter. Aber was ist da das Produkt deiner Eltern oder deines Vaters?
Der älteste Obstbrand, den wir aktuell im Verkauf haben, ist ein Apfelbrand aus 1989. Also das ist jetzt schon 35, 36 Jahre alt. Wir haben noch 4 Fässer aus diesem Jahr, aus 1989. Das sind so die ältesten Fässer, die bei uns im Haus liegen. Da werden wir wahrscheinlich auf 2029 warten und dann vielleicht unser erstes 40 Jahre fast gelagertes Produkt abfüllen.
Oh wow. Das heißt, Platz ist bei euch immer ein Riesenthema.
Sehr, sehr, sehr. Weil wir haben jetzt ein großes neues Haus eben mit großem Keller. In diesem Keller liegen an die 900 Eichenfässer, gefüllt mit Whisky und Rum. Und wir sind aber schon wieder am Überlegen, wo wir die nächsten Fässer hinlegen können.
Wahnsinn. Also das eine ist quasi immer wieder, dass man Zeit und Geduld braucht, also quasi auch wirklich zuwartet. Und das andere ist aber das Ohr am Puls der Zeit haben. Und da hast du Getränke oder ihr, die uns ja im Grunde genommen die neuen Trends auch komplett bescheren, abnehmen, kann man quasi so sagen. Also eben das Thema, was ich eingangs anmoderiert hatte, Negroni. Ist das wirklich so? Ich kann eine Negroni komplett aus euren Produkten herstellen.
Ja, der ganz offizielle Negroni ist ja eine Mischung aus Gin, Wermut und Campari. Und wir haben es halt Gin im eigenen Haus, wir haben einen Wermut, den wir selbst herstellen und wir haben dann den Campari ersetzt durch einen Vogelbeerbitter, den wir auch selbst herstellen und das hat eigentlich extrem gut funktioniert für uns und insofern haben wir halt quasi unsere Abwandlung eines Negronis selbst im Haus, ja.
Ja, super spannend, weil der Vogelbeerbitter ist sowieso schon mal der Knaller. Und also der Negroni, ich muss sagen, der hat so viel Potenzial. Und dann jetzt eben durch den Besuch auch noch ein Trendthema gerade gesehen, Espresso Martini. Auch selbst da kann ich irgendwas dazu. Ja, René, du lachst jetzt, aber ich bin ja auch viel mit Damen unterwegs. Espresso Martini ist doch ein Ding jetzt, oder?
Wenn ich denke, wie viel Espresso Martini wir verkaufen, das ist unglaublich. Warum ich lache? Ein lieber Freund, der Herr Breitwieser, hat mich einmal mit Espresso Martini vernichtet. Deswegen bin ich leider nicht mehr fähig, Espresso Martini zu trinken.
Ja, vielleicht musst du dann doch noch mal zum David. Vielleicht hat er ja irgendwas Gutes, ein Geheimnis. Also was wäre da möglich? Ja,
ich mach eine Abhandlung. Espresso Martini ist ja klassisch. Wir nennen es bei uns im Haus immer den Kaffee für Fortgeschrittene. es ist ja grundsätzlich Wodka und Kaffee und dann Kalua. Bei uns ist es so, wir nehmen anstelle des Wodkas unseren Rum. Also wir machen einen Rum-Espresso Martini und das schmeckt dann richtig gut. Rum, Espresso und ein bisschen Zucker und das aufgeschäckt, das ist richtig, richtig fein.
Ja, das René, das wäre, ich glaube, cool. Sowohl für dich als auch für mich.
Ja. Das ist gemeingefährlich, aber richtig gut.
Ja, also super, vielen, vielen Dank. Also gerade das wollte ich zum Abschluss nochmal rauskitzeln, dass man wirklich einfach die Möglichkeit hat, auch Dinge neu zu interpretieren und ja auch neu zu entdecken, wieder zu entdecken, wenn man mal einmal davon abgekommen ist. Wir hatten es auch in der ersten Folge mit der Williamsbirne, mit dem Willi, in guter Qualität definitiv wieder berücksichtigen. Und das Gleiche gilt dann, René, für dich, für diese quasi Variante Kaffee für Fortgeschrittene. Ich kann nur sagen, wir sind am Ende unserer Zeit und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte weiterhin dran denken. Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated. Denkt an die Elektrolyte. Ciao.
Alles Liebe und es war unglaublich interessant, weil, wie gesagt, dieser Wodka ist nicht nur Wasser. das ist fantastisch. Und ich habe mich wirklich verliebt in den Wodka. Und ich werde aber trotzdem meinen Espresso Martini mit dem Wodka trinken, weil es andere Herz ein bisschen gefährlicher. Alles Liebe, danke.
Vielen Dank fürs Einladen. Dankeschön. Ciao.